Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast.
Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
eure Traumhochzeit.
So, genau, wir sind wieder zurück. Und haben heute ein, ja, ich nenne es mal Bräutigam-Spezial,
ja.
Weil ja dann doch irgendwie die meiste Hochzeitsplanung irgendwie dann doch der Braut übernimmt und die meisten Themen dann auch für die Braut interessant sind, haben wir uns gedacht, wir reden heute mal darüber, was eigentlich der Bräutigam noch zu tun hat. Es ist zugegebenermaßen gar nicht so viel, dass man so...
Naja, also theoretisch darf der Bräutigam ja alles mitmachen,
ja,
und entscheiden, wie er möchte.
Genau.
Aber irgendwie... Ist die Motivation am Anfang immer relativ groß und die schwindet dann im Laufe der Wochen.
Ja, ich glaube, da ist aber manchmal auch das Zutrauen der Bräute immer nicht ganz so groß. Ich habe jetzt einen Vorgesprächstermin und der war schwierig zu finden, weil die Braut extra geschrieben hat, ich möchte noch meinen Zukünftigen jetzt nicht alleine losschicken. Also da wird schon darauf Wert gelegt, dass dann auch die Braut überall dabei ist. Nein, aber
Bei mir fragen viele, muss ich denn dann eigentlich bei jedem Termin dabei sein oder darf ich so ein paar auslassen?
Also, bin ich entschuldigt?
Ja, viele fragen bei mir dann so nach einer Entschuldigung. Und dann guckt mich die Braut dann meistens auch so an, so, sag jetzt bloß nichts Falsches, oder? Und ich denke immer so, ja, also mir ist das eigentlich egal.
Wäre schon schön.
Ja.
Musst du wissen.
Aber ich werde mal vielleicht so eine Entschuldigung schreiben,
ja,
entwickeln.
Genau, so einen gelben Zettel.
Genau.
Ja, wo fangen wir einfach an? Ich glaube einfach so mittendrin.
Genau.
Das Entscheidende für viele Bräutigame zum Hochzeitstag ist ja das Hochzeitsauto. Ne? Und deswegen übernimmt eben auch die Planung dieses Hochzeitsautos im günstigsten Fall der Bräutigam. Da sind natürlich dem ganz keine Grenzen gesetzt.
Ne? Ja.
Ob jetzt Oldtimer oder Elektroauto oder Kutsche oder Rikscha hatte ich auch schon. Das sind doch Hochzeitsauto, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da muss man einfach gucken, was man sich gerne vorstellt, was man sich leisten kann. Wichtigster Punkt, Jungs, wenn ihr ein Hochzeitsauto sucht, achtet bitte auf große Türen. Weil da muss immerhin noch eine Braut mit Kleid rein und das wird dann schwierig, wenn die Türen irgendwie entweder relativ klein sind oder man hat vielleicht ein älteres Auto, was dann doch an einigen Stellen vielleicht mal so ein bisschen ölt oder irgendwas. Da müsste man zwangsläufig auch was. Türscharniere sind immer ganz gefährlich. Ne, also da wirklich einfach darauf achten, dass man ein großes Auto hat. Deswegen ist auch, glaube ich, der Mustang immer so beliebt, weil der hat einfach riesen Türen, ne? Und da kriegst du locker auch das Kleid dann rein. Aber da muss man wirklich ein Auge drauf haben. VW Käfer können zum Beispiel schwierig werden. Müsste man wahrscheinlich ein recht enges Kleid oder nicht so ausladendes Kleid haben. Da sollte man vielleicht auch mit der Braut, das ist ja, kommt sie wieder ins Spiel, so ein bisschen Rücksprache halten. Aber das wäre so der Haupttipp, finde ich, große Türen.
Ja, und wenn es geht, nicht tiefer gelegt, weil dann ist es auch schwierig, da sich rauszuschälen. Oder man hat eben 2 bis 3 Gehilfen, die einer drückt von hinten und 2 ziehen von vorne.
Achso, ich dachte, das Auto hochheben.
Ja, oder so.
Ein anständiges Mal. Genau. Wo wir gerade eben schon das Brautkleid kurz angeschnitten haben, natürlich muss auch der Bräutigam was anziehen. Im günstigsten Falle. Wäre schön. Das heißt, er kümmert sich natürlich dementsprechend, also es ist selbstklärend, wir erzählen es trotzdem mal, ums Hochzeitsoutfit bzw. um seinen Anzug. Ne, lässt sich da am besten noch beraten, nimmt vielleicht einen Trauzeugen mit oder die Mutti oder irgendjemanden, dem er ein gewisses Stilbewusstsein zutraut, wenn es selbst etwas hapert. aber zum Hochzeitsanzug machen wir nochmal so eine separate Interviewfolge. Mhm. Haben wir uns schon überlegt. Da kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen was mit, was so auch die Trends angeht. Was beim Hochzeitsanzug noch wichtig wäre, fällt mir gerade ein, vielleicht das Schlips binden lernen, wenn man einen Schlips hat, oder vielleicht auch das Fliege binden lernen, wenn man keine fertige Fliege hat, dass da nicht die Panik am Hochzeitstag entsteht und dann wieder irgendwelche YouTube-Videos rausgesucht werden müssen, wie binde ich jetzt einen Schlips und so. Alles schon erlebt. Ansonsten gibt's ja diese, ich komme immer nicht drauf, das ist ganz schlimm, diese Binder, also diese ganz dicken Schlipse, die nicht Schlipse heißen, sondern... egal, wenn ihr es wisst, schreibt es uns. Aber ich jedes Mal, die haben so ganz komischen Namen. Ich will mal Plissé sagen, aber Plissé ist ja was völlig anderes.
Aber so ähnlich, das ist, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst.
Bouquet war die Ansteckblume, dazu kommen wir gleich. Aber wie hieß das Ding? Na egal, vielleicht ist da draußen jemand, der das Thema gerade hat, weil er sich gerade seinen Anzug gesucht hat und kann uns erzählen, wie das Ding heißt.
Genau. Ansonsten ist zum Thema Braut, ne, jetzt fällt mir das Wortchen nicht ein, Anzug.
Ja, ja.
Anzug des Bräutigams.
Ja.
Genau. Nehmen viele ganz gerne auch ein Stoffmuster vom Kleid mit. Deshalb warten die Männer ganz gerne auch, bis die Frau sich entschieden hat. Und dann, also die ganzen Motivierten und Männer, die da ganz richtig sein möchten, nehmen dann meistens ein Stoffmuster mit, um die Farbe auch ein bisschen abzustimmen, weil im seltensten Fall kauft die Braut ein rein weißes Kleid und deshalb dürfte das Hemd auch nicht rein weiß sein, weil es einfach nicht schön aussieht, wenn die dann mal nebeneinander stehen sollten im Laufe des Tages.
Und, ja, das soll vorkommen.
Und auch deshalb manchmal auch wegen der Struktur, also manche versuchen auch da dem so ein bisschen entgegenzukommen, wenn es ein bisschen Spitze hat und dann kann man vielleicht ein bisschen dahingehend auch die Auswahl treffen. Also so als kleinen Tipp, wenn ihr das noch nicht wisst, mal nach einem Stoffmuster fragen vom Kleid.
Sehr gut. Sehr gut. Kannte ich auch noch nicht.
Du hast ja noch nicht so viele Hochzeitsanzüge gekauft.
Ja, aber ich habe auch noch nicht so viele Hochzeiten begleitet.
Genau.
Dass man das
ist ein blutiger Anfänger.
Ja, ja, ich mache das ja alles zum ersten Mal. gut. Der nächste Punkt wusste ich auch nicht, habe ich aber sehr, sehr häufig gelesen und auch von Bräutigammen gehört, dass die sich um die Flitterwochen kümmern. Also quasi auch so ein bisschen das Organisatorische und dann so ein bisschen überraschen. So nach dem Motto, die Braut kümmert sich im Prinzip um die ganze Hochzeitsorganisation und dafür kümmert sich dann der Mann im Prinzip um die Flitterwochen, um da so ein bisschen auch mal sein Organisationstalent zu beweisen.
Das ist ja eine schöne Idee.
Ja, also Jungs, haut da bei den Flitterwochen ein bisschen auf die Kacke und nicht hier 3 Wochen Harz oder so. Da kann man schon mal was springen lassen für die ganze Arbeit.
Oh Gott, ich hoffe, das hört eines meiner Paare gerade nicht. Weil da ist nämlich das so ein großes Thema.
Echt,
ja, der Mann möchte die Sonne meiden und die Frau, die zukünftige Braut, eher nicht. Und da steht jetzt sowas im Spiel wie Island beim Mann, ganz oben
auf der Liste. Dann fließt der Mann zu den Flitterwochen nach Island und die Frau nach Spanien. Ist doch schön. Kann man aber machen. Man kann ja zwischendurch mal skypen oder telefonieren.
Genau, mit einem Skype überraschen, das geht ja.
Da kommt Freude auf. Genau, ein absoluter Klassiker, um das sich ja ursprünglich mal der Bräutigam ausschließlich gekümmert hat, ist ja der Brautstrauß. Aber das passiert, glaube ich, heutzutage mittlerweile seltener, dass der Bräutigam den Brautstrauß alleine aussucht, weil dann passt es ja wieder nicht ins Designkonzept der Hochzeit und dann sind das die falschen Blumen und auch willst du nicht, mag keine Colors. Und sowas, deswegen ist das, glaube ich, mittlerweile sehr abgeschwächt. Also ich kann mich auch, glaube ich, letztes Jahr nur an, ich glaube, 3 Hochzeiten erinnern, wo wirklich der Bräutigam, weil die Braut sich das auch so gewünscht hat, ausdrücklich, sich um den Brautstrauß gekümmert hat. Natürlich gab es da mal so kleine Zurufe der Brautmutter und so. Achte doch mal, vielleicht guck doch mal da, ne, wie findest du die zum Beispiel? Aber die haben es durchgezogen, haben wirklich komplett den Brautstrauß alleine ausgesucht und machen lassen. Aber das ist halt, glaube ich, echt mittlerweile die Seltenheit.
Ne? Ja.
Aber was auf jeden Fall noch gang und gäbe ist, dass der Bräutigam den Brautstrauß abholt, auch sein Blumenbouquet natürlich abholt und den Brautstrauß im günstigsten Fall dann noch übergibt.
Ja.
Entweder an die Braut oder an den Brautvater, je nachdem, wer dann das die letzte Hand dran hat. aber das ist halt irgendwie so ein Brauch, der ist irgendwie so ein bisschen, ja, wahrscheinlich aufgrund der Design-Tätigkeiten und des Risikos doch so ein bisschen abhanden gekommen.
Ja.
Ich finde es eigentlich an sich ganz schön.
An sich finde ich das auch ganz schön. Ich habe das auch so bisher, dass die wenigsten sich das zutrauen, also jetzt aufgrund des Risikos. aber wenn, dann tatsächlich auch nur, wenn sie zum gleichen Floristen gehen, dann wissen sie, okay, die Floristen machen auch die Blumendekoration in der Location oder in der Kirche. Also werden die auch so ungefähr wissen, in welche Richtung das geht. Und dann die meisten sagen dann auch, die meisten Floristen sagen dann schon mit den Augenzwinkern, dass sie da gerne unterstützen bei der Auswahl.
Ja.
Dass man dann nicht sofort in jedes Fettnäpfchen tritt.
Dass man völlig konträre Farben nimmt, was überhaupt nicht zusammenpasst und weil man es schön fand.
Ja, aber an sich finde ich das auch eine schöne Sache.
Ja, eigentlich schon. Genau, ein ähnlicher Brauch, der auch so ein bisschen, obwohl nicht ganz so in Vergessenheit gerät wie das Brautstrauß bestellen, ist die Morgengabe. Erlebe ich auch immer wieder, dass die dann wirklich sich entweder am Abend vorher noch irgendwie eine Kleinigkeit schenken oder direkt am Tag sich was übergeben. Ursprünglich ist ja die Morgengabe eigentlich erst am Tag nach der Hochzeit geschenkt worden. So nach dem Motto, jetzt bist du mal, jetzt kriegst du noch was Kleines.
Schön.
Und das ist auch so ein Ding, was sich die Bräutigamme und Männer durchaus nochmal auf die Fahne schreiben sollten. Also da eine Morgengabe sich auszudenken. Schließlich, es ist ja nun wirklich so, übernimmt die Braut ja eigentlich die meiste Hochzeitsplanung. Ne? Und für diese Mühen könnte man ja einfach sich nochmal so ein bisschen erkenntlich zeigen.
Naja, oder...
Cartier und Christ wissen ganz gut, wie es geht. Werbung wegen Verlinkung, nee, Erwähnung. Ja, also da gibt's halt unterschiedliche Sachen, aber was ich auch ganz schön finde als Morgengabe und habe auch gelesen, dass das Bräute ganz schön finden, ein Liebesbrief oder so ein kleines Eheversprechen oder so ein kleines Ehegelübde zu übergeben oder vorzutragen oder, ne, also man muss es, wenn man sich jetzt nicht zutraut, das vorzutragen, kann man es ja dann irgendwie still und heimlich übergeben. Aber das soll der landläufigen Meinung hin sehr gut ankommen. Nur, dass man da einfach mal sich so ein bisschen Gedanken macht, nochmal so ein paar Zeilen schreibt.
Ja.
Und auch das, habe ich das Gefühl, funktioniert häufig eher in die andere Richtung. Also dass Bräute den Bräutigammen nochmal was mitgeben, noch was schreiben, nochmal eine Taschenuhr schenken oder irgendwas in der Richtung. Aber ich finde, da können sich auch die Herren ruhig mal wieder so
ein bisschen... Ja, ich meine, um die Bräutigamme da mal ein bisschen Schutz zu nehmen, die Frauen, die sich mit der Hochzeitsplanung dann damit beschäftigen, die kriegen das ja von allen Seiten dann, dieses Thema Morgengabe oder Geschenk für den Bräutigam. Und die beschäftigen sich mit dem Thema natürlich. Dann, die werden auch angestupst. Die Männer, die dann ja weniger damit zu tun haben und weniger auf Pinterest und Co. unterwegs sind, die müssen vermutlich selbst auf die Idee kommen. Das ist ja dann schon mal eine Hürde. Von daher, ich finde es auf jeden Fall eine ganz schöne Sache und je persönlicher, desto besser. Also, und wenn es so ein paar nette Zeilen sind.
Ja, eben. Oh gut, jetzt gibt's halt, nachdem man die Podcast-Folge gehört hat, keine Ausreden mehr. Das ist von der Morgengabe ja überhaupt nicht gewusst. Aber genau, so Überraschungen zum Beispiel sind ja auch eigentlich eine Art von Morgengabe. Ne? Wenn man vielleicht dann doch nochmal heimlich eine Kutsche organisiert oder ein Feuerwerk startet und dass die Braut nichts davon weiß, ist ja auch wieder so ein in gewisser Art einfach erkenntlich und dankbar zeigen. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, diese Geschichte mit dem Eheversprechen oder so, das habe ich, finde ich, gibt's viel zu selten. Dass man sich das dann immer vorträgt oder so, ach, das wäre schön. Also ich glaube, bei 2 oder 3 Hochzeiten hatte ich das, ich musste mich echt zusammenreißen, da nicht zu heulen, weil das einfach so schön war und so persönlich. Und dann siehst du die halbe Hochzeitsgesellschaft, wie sie schon die Taschentücher wirklich dann zücken, weil sie es brauchen und nicht einfach nur nachher mal gucken. Das kann so emotional sein. Also Jungs, traut euch.
Genau, traut euch.
Auch zum Eheversprechen haben wir im Prinzip noch so ein paar Tipps rausgesucht, wie man das vielleicht, manche tun sich ja mit dem Schreiben immer so ein bisschen schwer, gerade wenn es eben um Gefühle geht. Kennen wir alle. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen gesammelt. Zum einen, was auch immer ganz gut hilft, um dieses Eheversprechen oder diesen Liebesbrief so in Gang zu bringen, sich zu überlegen, was hat man so für Situationen schon erlebt und was hat vielleicht auch die Beziehung so ein bisschen geprägt. Wofür ist man vielleicht auch besonders dankbar, dass man das eben mit dem oder mit der zukünftigen teilen darf? Oder welche Eigenschaften mag man jetzt zum Beispiel besonders? Das ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Also für viele ist das immer selbstverständlich, aber ich glaube, man erzählt sich das dann trotzdem zu wenig. Also warum dann nicht einfach nochmal aufschreiben und quasi auch, ich sag mal, so ein bisschen offiziell verkünden vor anderen zum Beispiel, ne? Dass man sagt, ja, keine Ahnung, du bist ordentlich, aber ich mag genau das. Ne? Also dass man dann so ein bisschen irgendwie auch spielerisch mit Humor so ein bisschen einbaut, aber einfach zu zeigen, mich hält da jetzt nichts ab, dich zu heiraten, so nach dem
Motto. mich hält nichts ab.
Naja, also dass man jetzt das keine Gründe sieht, warum man nicht heiraten und alt werden sollte. Ne? Also Mann, rede ich mir schon Kopf und Kragen.
Nee, du hast es sehr schön gesagt. Mir sagt man ja nach, dass ich da ein bisschen unromantisch ticke. Deshalb musste ich jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln.
Ah, ja. Das jetzt
aber nein, ich fand das überhaupt nicht lustig. Ich fand das sehr passend. Und ja, also Humor sollte definitiv nicht fehlen. Und ich sehe ganz oft so einen gewissen Grad an Angst in den Augen der Bräutigame, wenn es um dieses Thema geht immer. Und ich sage ja, dann haben sie bei mir schlechte Karten, weil ich bin Befürworter von sowas und sage, ey, wann denn sonst, wenn nicht an diesem Tag? Aber ja, viele haben da einfach irgendwie auch Angst, sich so zu outen von den Leuten.
Also, ja, eben.
Wobei es halt komisch ist. Ich meine, jeder weiß, warum man da ist.
Richtig. Also es ist halt nur noch dieses gängige Klischee oder der gängige Stereotyp, dass man einfach Gefühle zeigen, ist ja so ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Und, aber ich finde, wann wenn nicht auf einer Hochzeit? Du kannst ja danach wieder der härteste Typ überhaupt sein, aber auf so einer Hochzeit darf man doch auch durchaus mal Gefühle zeigen.
Finde ich auch. Danach darf man gerne auch das Fassbier anstechen.
Ja, und nochmal sich auf die Brust klopfen oder was weiß ich. Aber, ja, und auch wenn es einem wirklich hochgradig unangenehm ist, weil man halt vielleicht in der Beziehung sehr, sehr schüchtern ist, dann kann man es doch wenigstens dann irgendwie überreichen. Also man muss es ja nicht laut vorlesen, aber zumindest irgendwie so als kleine Anerkennung oder als kleine Aufmerksamkeit das zumindest übergeben.
Das stimmt. Das finde ich auch
sollte schon möglich sein. Ja. Genau, ansonsten Klassiker natürlich die Eheringe. Das sollte durchaus der Bräutigam dann abholen und sie bei sich haben und auch nicht vergessen. Oder was natürlich auch häufig gemacht wird, dann zumindest an den Trauzeug oder Best Man übergeben, dass da nichts passiert. Aber für die Eheringe ist einfach schlicht und ergreifend der Bräutigam zuständig am Tag. Ne, das ist einfach Fakt. Ja. Fürs Ringkissen meist dann wieder die Braut. Das sind ja so Pinterest-Geflogenheiten.
Naja, so kommt doch das eine ins andere und
ja,
so
ergänzen sich was. Das stimmt schon, genau. wo wir schon beim Hochzeitstag selbst sind, natürlich die Begrüßung der Gäste ist immer ganz klar Bräutigam-Sache. Zum einen, weil die Braut natürlich noch nicht da ist, aber zum anderen, weil natürlich als zukünftiges Familienurlaub man auch durchaus mal die Gäste in Empfang nehmen darf. Ja, aber ich habe das, symbolisch, aber nach außen hin. Aber ich erlebe das auch immer wieder, dass dann die Bräutigam irgendwie so ein bisschen verstecken. Also die stehen da irgendwie schon im Trauraum und alle Gäste stehen draußen und wissen nicht so richtig, ist das jetzt eigentlich die richtige Hochzeit? Ne? Also dass man sich da schon mal so ein bisschen präsentiert und Hallo sagt und schon mal die Leute begrüßt, sollte man nicht vergessen.
Das glaube ich auch. Also vermutlich vergessen sie meistens, weil sie aufgeregt sind und daran denken, jetzt wirklich an der richtigen Stelle Ja zu sagen. Aber es wird auch sehr negativ aufgefasst, wenn man da eben nicht begrüßt wird. Also wenn ich eben auf meinen Hochzeiten bin, dann erinnere ich den Bräutigam meistens und meistens laufen mir die Gäste noch früher in die Arme. Aber ich kenne die meisten ja dann noch nicht. Ja. Das heißt, dann kommt dann irgendwie so eine aufgedrehte, verrückte Wedding-Plannerin um die Ecke und sagt, hi, hallo, schön, dass du da bist, hier, wer bist du, setz dich da hin. Und da versuche ich mich natürlich auch zurückzunehmen, aber ich spreche mir dann meistens auch mit dem Bräutigam ab, was manche fühlen sich da unwohl und dann aber ich finde es einfach persönlicher und das gehört ja dazu, es ist ja deren Tag und nicht meiner. Und
ist ja auch kein Vorwurf an die Bräutigamme, weil man vergisst vielleicht wirklich einfach diese Aufregung, aber hier nochmal ein kurzer Hinweis, sagt Hallo.
Einfach mal Hallo sagen,
Einfach mal die Hand geben. Dann sind wir ja quasi schon beim Begrüßen, sind schon bei der Trauung an sich. Da dürfen natürlich dann dementsprechend auch Unterlagen nicht fehlen. Ist zwar, glaube ich, mittlerweile die Seltenheit, dass das die Standesbeamten nochmal direkt vor der Trauung irgendwie den Ausweis sehen wollen. Also habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, höchstens von den Trauzeugen. Aber trotzdem schadet es ja nicht, das alles irgendwo dabei zu haben. Ne? Und deswegen ist es auch wieder so ein bisschen, finde ich, Bräutigam-Sache. Und natürlich Trinkgelder.
Ja.
Also für Chauffeur, für die Kollekte, wenn es jetzt eine kirchliche Trauung ist. Oder was natürlich im Spreewald immer gang und gäbe ist, fürs Aufhalten. Was ich immer noch irgendwie doof finde, aber gut, das ist halt. Aber selbst dafür brauchst du halt natürlich dann dementsprechend dein Kleingeld, ne? Oder wie gesagt, für den Chauffeur, wenn du einen hast, oder auch mal für den Caterer oder mal Trinkgeld dafür. Den Fotografen. Nein, Quatsch. Aber jetzt für, keine Ahnung, das Barpersonal zum Beispiel. Das ist dir einfach so eine Kleinigkeit und das ist halt alles, wie gesagt, Bräutigam-Sache. Und ein letzter Punkt, und der, finde ich, wird sträflich vernachlässigt ganz, ganz oft, ist die Rede.
Oh ja, das ist...
Also ich habe das Gefühl, so Reden von Bräutigammen werden immer seltener.
Ich weiß, schade eigentlich.
Ja, na klar. Also zum einen ist es ja irgendwie dann immer so Usus, dass man sich zum Beispiel bei der Familie der Braut bedankt, ne, und sich einfach, weil man sich ja quasi auch aufgenommen wurde und weil man eben natürlich dann die ehrenvolle Aufgabe bekommen hat, sich um die Braut zu kümmern, beziehungsweise um die Tochter. Ne, ich weiß nicht, so eine kurze Rede, mal so 5 Minuten sollte da irgendwie schon da sein. Ne? Also nochmal alle begrüßen, vielleicht auch mal so ein bisschen, jetzt nicht jeden einzelnen Gast, aber zumindest mal so tischeweise. Manchmal hat man ja für die Tische so ein bestimmtes Thema, warum die jetzt da zusammensitzen. Zumindest mal so tischeweise kurz vorzustellen, was ist das für ein Tisch, wer sitzt da? Und dann einfach so ein paar Worte einfach irgendwie nochmal loszuwerden, finde ich, das sollte eigentlich schon drin sein.
Finde ich auch immer. Also es ist auch einfach nur für den Ablauf der Hochzeit, wenn was noch vielleicht noch geplant ist oder irgendwie, was hat man ja immer was zu sagen. Und ich finde, generell eine Rede ist wichtig. Und gerne können sie das auch zusammen machen. Also er kann ja anfangen, sie kann aufhören oder irgendwie sowas. Aber generell so eine Ansprache finde ich persönlich auch schön und wichtig und gehört dazu. Und das unterscheidet es auch so ein bisschen von der klassischen Familienfeier, finde ich.
Es kommt
auf die Familien an, natürlich, aber.
Nee, aber das finde ich irgendwie wichtig, einfach, dass man nochmal so ein bisschen, vielleicht auch sich schon mal für die ersten Geschenke bedankt oder irgendwie was, aber dass man zumindest schon mal nochmal so ein bisschen Präsenz zeigt und einfach nochmal so ein bisschen was erzählt.
Ja.
Also, oder wie gesagt, einfach vielleicht auch nochmal ein Loblied auf die Frau oder wie gesagt nochmal auf die Familie der Braut. Aber irgendwie was, finde ich, sollte man da schon einfach nur sich hinzustellen und sagen, ja, Buffet ist eröffnet, finde ich da ein bisschen schade.
Ja, das stimmt, das finde ich auch. Wobei es auch eine sehr wichtige Botschaft ist.
Ja, natürlich, aber die kann man ja dann immer noch in diese 5-Minuten-Rede einbringen, ganz zum Schluss.
Ja.
Aber so kurz mal so ein paar Worte zu verlieren, finde ich.
Finde ich auch ganz schön. Und meistens ist es eben am Anfang die Aufregung dazu sehr groß und so eine große Hemmung. Aber danach ist man dann doch zufrieden und denkt sich, ah ja, war gut, dass man das gemacht hat.
Ja, notfalls übt man das ein bisschen oder macht sich ein paar Stichpunkte auf dem Karteikärtchen oder Zettel. Ist ja alles kein Problem, macht einem keinen Vorwurf. Aber ein paar Worte, finde ich, sollte man schon rausbringen.
Ja, finde ich auch.
Egal, ob man jetzt die Ausrede hat, ich bin aber nicht so der große Redner, aber das kriegt man, glaube ich, noch nicht.
Das wissen ja auch die Gäste. Also ich meine,
man ist halt dann nicht unter Unbekannten. Jetzt nicht plötzlich dann noch so einen halbstündigen Vortrag, sondern man weiß ja, der Michael, der redet nicht so viel, dann ist halt die Rede nur 2 Minuten lang, aber zumindest hat man nochmal was gesagt.
Ja.
Also das finde ich nicht verkehrt.
Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja, damit haben wir auch schon wieder im Gänze die Aufgaben eines Bräutigams.
Was mir jetzt gerade ganz spontan noch einfällt, ist ein bisschen das Tanzbein schwingen.
Okay.
Also das gehört ja auch.
Der Bräutigam alleine?
Definitiv darf er auch alleine tanzen, aber so generell ist das auch so ein Thema, was ja auch viele Bräutigame mal so nicht so freudig ansprechen. Und das ist auch so, finde ich, auch eine Erleichterung vielleicht für die Braut, wenn man da als Bräutigam vielleicht mal ein bisschen proaktiver rangeht und das Thema anspricht. Man muss ja jetzt wirklich keine Choreografie oder irgendwie einen richtigen Standardtanz hinbringen, aber einfach nur da ein Gefühl für bekommen, weil die nicht alle tanzen privat regelmäßig und wissen, wie man zusammen tanzt. Aber dass man da das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen bringt, da freut sich bestimmt jede Braut.
Das denke ich, genau. Also dass man nicht das so abtut und denkt, Hochzeitstanz braucht man nicht, komme ich mir doof vor, sondern dass man sich auch immer so ein bisschen überwindet und sagt, okay, für dich mache ich das, ne, wir üben jetzt nochmal, keine Ahnung, gehen vielleicht doch nochmal in die Tanzschule, wenn es notwendig ist. Aber dass man zumindest einfach zeigt, dass man das auch möchte.
Ja. Und generell während der gesamten Planungszeit gerne immer mal der Frau den Rücken stärken, wenn es mal gerade nicht läuft.
Ja, unbedingt.
Das ist immer gut. Auch wenn man vielleicht die Notwendigkeit von dem einen oder anderen Thema nicht ganz so sieht. Aber für die Frau ist es dann vielleicht wichtig und dann.
Trotzdem zumindest versuchen, Interesse zu zeigen und das Problem vielleicht auch mal zu verstehen. Wenn jetzt die Stuhlhusen nicht so ganz passen. Ja, das klingt komisch, aber man kann doch trotzdem versuchen, das Problem in Augen der Frau zu verstehen, zum Beispiel.
Ne? Also, der Versuch ist ja meistens schon das, was honoriert wird.
Aber so ein bisschen Verständnis, glaube ich, auch zeigen. Weil so eine Planung ist, glaube ich, echt anstrengend.
Ja, genau.
Gut.
Ja. Super viele Tipps und Infos. Ich glaube, das hilft den Männern auch.
Nein, bitte. Wir haben sogar, nicht ganz so kurz gefasst, aber für den Weg zur Arbeit reicht.
Sehr gut. Na dann, einen schönen Arbeitstag.
Fürs immer wieder anhören. Und immer wieder anhören und nochmal und nicht vergessen. Genau. Ja, dann war's das. Dann hören wir uns zur nächsten Folge. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht haben wir noch ein Interview parat. Und ansonsten, bis dahin eine schöne Zeit.
Bis dann. Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post@spreehochzeit-podcast.de.
Bis zur nächsten Folge.